NDR Info.
Zeitzeichen.
Im November 1916 endet die Schlacht an der Somme.
Krieg ist woanders, weiter südlich an der Front in Verdun. Im Nordosten Frankreichs dagegen, an der Somme, herrscht im Frühjahr 1916 deutsche Schrebergartengemütlichkeit. Mit Blumen bepflanzte Befestigungen tragen beschauliche Namen wie Bayernwäldchen, Moselstübchen oder Villa Waldfrieden. Seit fast 2 Jahren wird hier nicht mehr gekämpft im Weltkrieg. Einen Kilometer weiter westlich, auf der anderen Seite der Front, hocken Briten im Schützengraben. Ein Sitzkrieg.
Dass alles in den Schützengräben, inzwischen gut ausgebauten Schützengräben, hockt und sich nichts mehr bewegt,
sagt Gerd Krumeich, Historiker aus Freiburg und Herausgeber des Buches »Die Deutschen an der Somme«. Die Frühlingsruhe ist trügerisch, denn die Kriegsplaner in Berlin und Paris, London und Moskau wollen nur eines, den Gegner vernichten. An Verständigungsfrieden denkt niemand. Dies ist kein schneller, verlustarmer Krieg wie die vorhergehenden. Hier kämpfen hochindustrialisierte Volkswirtschaften gegeneinander im Materialkrieg. Es gibt keinen schnellen Durchbruch. Ein Krieg, in dem die Verteidiger im Vorteil sind.
Angesichts der Materialreserven, der Kommunikationswege damals, sind klassische Durchbrüche nicht mehr machbar. Man kann zwar durch eine Linie durch, man kann auch durch die zweite Linie durch, aber bis man an der dritten Linie ist, haben die anderen wieder neues Material rangefahren und machen einen Gegenstoß. Und so geht's die ganze Zeit.
Aus dieser festgefahrenen Lage entwickelt sich ein Abnutzungskrieg. Der Gegner soll zermürbt werden.
Joffre, der französische Generalstabschef, sagt, je les grignote, ich fresse sie auf. To wear out, sagen die Engländer. Dass das Ganze ein industrieller Wettbewerb ist an Menschenmengen und an industriellen Kapazitäten, bis der eine nicht mehr kann.
Auf Dauer können das Deutschland und Österreich nicht durchhalten, denn die verbündeten Franzosen und Briten, Russen und Italiener haben wesentlich mehr Menschen und Material. Diese Entente-Mächte haben sich im vorhergehenden Winter darauf geeinigt, Deutsche und Österreicher in die Zange zu nehmen. Die Russen greifen in der Ukraine und dem heutigen Südpolen an. An der Somme sollen Briten und Franzosen durchbrechen, koste es, was es wolle. Doch hier im Westen kommen ihnen die Deutschen zuvor. Im Februar 1916 in Verdun. Frankreich muss alle Kräfte dort zusammenziehen, um den Angriff abzuwehren. Weiter nördlich an der Somme marschieren deshalb vor allem britische Soldaten auf, darunter viele Freiwillige. Am 24. Juni 1916 ist Schluss mit Waldfrieden und Moselstübchen. Die schwere britische Artillerie nimmt die deutschen Stellungen unter Beschuss. 7 Tage lang. Insgesamt 1,5 Millionen Geschosse. Das hat es in der Weltgeschichte noch nicht gegeben.
Das ist also noch wieder das Dreifache von dem, was vor Verdun verbraten worden war.
Soldat Karl Brunner liegt auf deutscher Seite im Schützengraben, 17 Jahre. Er berichtet vom britischen Trommelfeuer und den einschlagenden Granaten.
Sie verschütteten den Graben bis zur Hälfte. Und 3 Leute, die in den kleinen Löchern Schutz gesucht hatten, darunter meinen Burschen. Es war schrecklich. Unter uns lagen die 3 und wimmerten herzzerreißend. Oben krepierte Schuss für Schuss schwere Artillerie, neben uns mit ohrenbetäubendem Krachen. Wir schippten, dass uns der Schweiß runterlief. Es vergingen 15 Minuten angestrengtester Arbeit, doch immer wieder wurde alles zugeworfen. Dann gab ich es auf.
Ein deutscher Offizier berichtete so von der Somme und dem britischen Dauerfeuer.
Ein furchtbar schreiender Mann wurde unter den Trümmern eines verschütteten Unterstandes hervorgezogen. Ein anderer saß in einer Dreckpfütze und sang. Seine Haare klebten in filzigen Strähnen an der Stirn. Der Wahnsinn stand in seinen weit aufgerissenen Augen. Ein junger Mensch trat auf mich zu. Er zitterte am ganzen Leib und stammelte immer wieder die eine Frage, wann werden wir abgelöst?
Dann stehen am 1. Juli 1916 an der nördlichen Somme 120.000 Briten bereit, um die deutschen Stellungen zu überlaufen. Frankreich kann an der südlichen Somme nur wesentlich weniger Soldaten stellen. Von ihren Offizieren hören die britischen Soldaten, dass auf der anderen Seite bei den Deutschen niemand mehr lebt nach diesem Beschuss. Man könne mit dem Spazierstock hinüberlaufen. Ein Spaziergang durch die Trichterlandschaft.
Sie hatten ihre Fußbälle bei, sie waren ganz munter, hatten die Pfeife im Mund. Und dann kamen dann die Stacheldrahthindernisse, die wollten sie beiseite räumen, weil dahinter doch alles tot war. Nee, und dann waren sie alle tot.
Die Deutschen haben bis zu 20 Meter tiefe Grabensysteme gebaut, in denen sie überlebt haben. Zum Beispiel unter dem sogenannten Bayernwäldchen. Und vor allem haben sie die tödlichste Waffe des Ersten Weltkriegs, Maschinengewehre. Aus sogenannten Blockhäusern aus Beton können zwei Schützen mit dem G ein ganzes angreifendes Regiment niederschießen. So geschieht es an vielen Stellen an diesem 1. Juli 1916 an der Somme.
Das ist der fürchterlichste Tag der englischen Militärgeschichte bis heute. 60.000 Verluste, 20.000 Tote an einem Tag. Für England ist es heute immer noch das 1. Juli-Trauma.
Tom Linson war Schütze bei den Sherwood Foresters und beim ersten Angriff dabei.
Als wir am deutschen Stacheldraht ankamen, waren wir fast sprachlos. Er war völlig intakt, ganz entgegen dem, was uns gesagt worden war. Der Oberst und ich gingen hinter einer kleinen Erdfalte in Deckung. Aber nach kurzer Zeit stützte sich der Oberst mit Händen und Knien auf, um besser sehen zu können. Sofort traf ihn eine einzelne Kugel in die Stirn.
An der Somme wird aus dem Großen Krieg endgültig ein Weltkrieg. Denn auf britischer Seite kämpfen Einheiten aus heute 20 verschiedenen Ländern.
Das geht von Südafrika bis Australien, Kanada, Neufundland und sag mir alle Namen. Und Indien. Sie sind alle an der Somme versammelt, im britischen Heer.
Auf deutscher Seite warten Soldaten wie Heinz Marcuse auf den Angriff, 22, Jurastudent aus Berlin.
Wie ein Hagelschauer fliegen unsere Handgranaten in den anstürmenden Feind. Die erste Welle liegt dahingerafft vor unseren Löchern. Schon ist die zweite heran und dahinter kommen die Engländer in dichten Massen. Was bis in unsere Linien kommt, wird im Bajonettkampf Mann gegen Mann erledigt.
Heinz Marcuse wird die Schlacht an der Somme auch nicht überleben. Die Deutschen haben hier bis zu 465.000 Mann Verluste, mehr als vor Verdun. Ein halbes Jahr lang stürmt die eine Seite wieder vor, bleibt in der Mondlandschaft stecken oder der Nachschub kommt nicht durch. Dann folgt der Gegenangriff. Am Ende ist die Front nur unwesentlich verschoben. Eine Generation junger Männer um die 20 stirbt, Briten, Deutsche, Franzosen. Sie werden an der Somme von Granaten zerrissen, ersticken im Giftgas. Im Militärjargon heißt das Gasieren.
Das geht mir immer wirklich auf die Nieren, wenn ich lese, die Einheiten wurden gasiert. Ja? Da hat ja keiner mehr von geredet, das war selbstverständlich. Da hatten die Pferde Gasmasken an und die Meldehunde auch.
Zehntausende sacken im Maschinengewehrfeuer zusammen. Und wer es tatsächlich in den Schützengraben des Gegners schafft, wird mit dem Feldspaten niedergemacht oder mit einem selbstgebauten Morgenstern erschlagen. Denn für Bajonette ist der Graben oft zu eng. Nur Verlierer. Warum sucht keine Seite den Verständigungsfrieden? Historiker Krummeich versucht eine Antwort.
In dem Maße, wie man immer mehr verliert, wird der Zwang, immer mehr zu investieren, groß. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Und das wird in der Geschichtsschreibung des Weltkriegs nicht genug betont. Wenn Sie 1915 90 Milliarden Schulden haben, bei einem Budget von 8 Milliarden, da weiß doch jeder Militär und jeder Politiker, dass Aufhören nicht geht. Wenn man einfach aufhört und nicht der Gegner das bezahlt, ist man pleite. Kann man weggehen.
Ein totales Versagen der beteiligten Regierungen. Sie wollen nicht glauben, dass insgesamt bis zu 1,2 Millionen Männer bei den Kämpfen an der Somme ihr Leben verlieren, verletzt werden oder einfach verschwinden. Lebendig begraben.
Bis ins Unendliche reichen die Granattrichter, bis zum Rand gefüllt, sodass die unerbittliche Regenflut sie ineinander überlaufen lässt. Ein widerlicher brauner Brei, in dem alles versinkt.
Der Regen rieselt. Und die ungeheure Schlacht geht weiter. Unsere Gesichter sind schleimig, unsere Uniformen triefen Lehm. Wir pendeln von rechts nach links, strecken unsere Arme seitwärts und stoßen uns mit Händen ab, die nichts mehr sind als unförmige Lehmballen. Der Regen rieselt. Und die ungeheure Schlacht geht weiter.
Man will ja nicht aufhören. Man sieht auch nicht, dass es keinen Sinn mehr hat. Man denkt auch während einer solchen Offensive, hier müssen wir noch ran, dieses Wäldchen muss noch genommen werden. Dahinter kommt dann der Durchbruch. Und so geht es Tag um Tag. Und keiner kennt damals die wirkliche Verlustziffer. Kein Mensch kennt genau die Verlustzahlen während der Schlacht.
Die Schlacht an der Somme bringt zwei Neuerungen, die für zukünftige Kriege wichtig werden. Zum einen Massenpropaganda. Noch während die Schlacht tobt, zeigen die Briten in der Heimat eine Art Dokumentarfilm, The Battle of the Somme. Das soll die Heimatfront bei der Stange halten, Solidarität mit den Kämpfern wecken. Die Deutschen ziehen nach mit dem Streifen bei unseren Helden an der Somme. Zum anderen rollt an der Somme eine Waffe auf die Weltbühne, mit der Krieg später entschieden wird, Panzer. Die Briten nennen sie zu Tarnzwecken Tanks, riesige Raupen, die sich quietschend auf die deutschen Gräben zubewegen, berichtete ein britischer Feldwebel.
Kurz bevor es losgehen sollte, hörten wir diesen verdammten Krach. Und ich weiß, dass ich gerufen habe, was zur Hölle ist das? Es war ein unglaublicher Anblick. Sie kamen auf uns zu, schwenkten herum und fuhren direkt auf die deutsche Linie zu. Die Stacheldrahtverhaue waren von der Artillerie schon ziemlich demoliert. Die Panzer walzten den Rest endgültig platt. Die Deutschen machten sich in die Hose vor Angst. Sie liefen wie die Hasen.
Die ersten Tanks kommen noch nicht weit. Jeder dritte bleibt an der Somme schon auf dem Weg zur Front liegen. 32 Tanks rollen tatsächlich auf die deutschen Gräben zu. Am 15. September 1916, der erste Panzerangriff der Geschichte. Die Briten beschließen, sie nun massenhaft zu bauen, auch wenn sie an der Somme nicht den Durchbruch bringen. Kurz zuvor haben die Deutschen ihre Militärführung ausgewechselt. Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff bilden die dritte oberste Heeresleitung. Auch sie ignorieren die Bedeutung der Panzer, berichtet Historiker und Buchautor Gerd Krummeich.
Die Generale haben wegen dieser Anfangsschwierigkeiten gelacht und gesagt, wir haben Besseres zu tun, wir müssen U-Boote bauen, wir wollen die Flieger staffeln. Tank, sagt Ludendorff ja noch nach dem Weltkrieg, ist nur nützlich, wenn die Moral der Soldaten ohnehin erschüttert ist. Jeder mutige Soldat kann mit seinem Gewehr einen Tank abschießen. So labern die noch in ihren Memoiren. Aber bei den Alliierten wird die Tankwaffe systematisch weiterentwickelt. Nach diesen ersten Anfängen an der Somme im Herbst, im September 1916 und 1918 im Juli werden die Deutschen dann von Tausenden von kleinen Tanks überschwemmt, denen sie nichts entgegenzusetzen haben.
1918 ist das Deutsche Reich am Ende und muss die Waffen strecken.
Die Panzer haben den Krieg entschieden. Die Deutschen haben die Panzerwaffe verschlafen.
Die Sieger des Weltkriegs lernen allerdings nicht aus dem Massensterben, vor allem die Franzosen nicht. Statt auf Versöhnung zu setzen, wird dem Deutschen Reich die Alleinschuld am Krieg gegeben. Die Deutschen sollen alles zahlen, auch für die Kriegsschäden an der Somme. Können sie aber nicht. 1940, im Zweiten Weltkrieg, rollen wieder Panzer an der Somme, diesmal deutsche, die an dem Fluss entlang Richtung Nordsee vorstoßen, um eine gewaltige britisch-französische Armee einzuschließen bei Dünkirchen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg erkennen Deutsche und Franzosen allmählich, dass die ewige Feindschaft kein Naturgesetz ist. Und beide Länder beginnen sich anzunähern. Die alten Erzfeinde werden zum Kern einer Europäischen Union, ohne Fronten und Grenzen. An der malerischen Somme sieht man heute nichts mehr vom Krieg, außer im Museum. Nur im Boden steckt der alte Krieg noch. Die Bauern ackern jedes Jahr ein paar Dutzend Tonnen Blindgänger aus, 100 Jahre danach.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Schlacht an der Somme, die vor 100 Jahren zu Ende ging. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.